Herr, dass du zu uns redest. Und wir beten für alle Heiligen hier heute Morgen. Erfrische uns alle. Amen. Besonders am Ende dieser Konferenz. Stärke uns weiterhin. Amen. Nimmt alle Müdigkeit weg von uns. Herr, wir beten, dass unser innerer Mensch gestärkt wird. Amen. O Herr, wir erwarten deinen Segen. Wir erwarten weiterhin deine Fülle. Amen. Amen, Herr. Amen. Ja, ich hoffe, dass alle Heiligen noch frisch sind. Amen. Amen. Und dass wir noch ausharren bis morgen. Ich habe gehört, dass in der letzten Konferenz viele krank geworden sind. Im Dezember. Und ich möchte alle Heiligen doch bitten, wenn ihr schwere Erkältung habt oder Schnupfen, dann bleibt doch lieber zu Hause. Und die Botschaft von CD genießen, sogar Livestream, damit auch nicht die anderen Heiligen angesteckt wird. Gell? Amen. Lobe den Herrn. In den letzten drei Psalmen, das heißt in der dritten Gruppe, haben wir gesehen, der Herr möchte, dass wir zu dieser Stufe gelangen, damit alle Heiligen sein Mitarbeiter sein können. Es ist nicht einfach, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Wirklich nicht. Erinnere, wir arbeiten nur mit. Wir sind nicht das Haupt. Wir bestimmen nicht, was wir tun sollen in der Arbeit. Wir sind nicht der Chef. Sondern ich sage immer, wir haben einen Chef da im Himmel. Und alles, was ich tue, muss ich meinem Chef fragen. Nicht wahr? Weil wir nicht für uns selbst arbeiten. Und das Werk ist nicht unser Werk. Es ist das Werk Gottes. Und wir sind nicht der Hauptmitarbeiter, sondern er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Gesalbte. Und er ist der, der gesandt ist, von Gott Gottes Werk auszuführen. Er ist unser Apostel. Er ist der Hohepriester. Und er ist in der Gemeinde Haupt über alles. Also was sind wir? Was sind wir? Nichts. Nichts. Da hast du recht, wir sind nichts. Und doch, es gefällt dem Herrn wohl, dass wir zu seinen Mitarbeitern werden. Und das ist gar nicht so einfach. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er zuerst mal viele Leute, die immer bei ihm waren und möchte gerne ihn hören und sogar mitarbeiten. Und am Ende eines Tages, als der Herr gesagt hat, ihr müsst mein Fleisch essen. Mich sollt ihr essen. Und wenn ihr mich isst, dann werdet auch ihr durch mich leben. Und was bedeutet durch mich leben? Das heißt, du tust alles durch ihn. Und von dieser Zeit an haben viele, die meisten, den Herrn verlassen. Und am Ende waren nur die 12. Ja, es ist gar nicht so einfach. Und dann auch diese 12, es war auch nicht so einfach für sie. Jeder möchte der Größte sein, meine Güte. Alle möchten bekannt werden. Und sogar der Johannes und Jakobus, auch die Mutter hat schwer mitgearbeitet. Und ich mal möchte den Draht ziehen und kam zu Jesus und sagt also, kann denn ein Sohn von mir zu deiner Rechten und andere Sohn zu deiner Linken? Braucht der Herr denn solche Mitarbeiter? Mitarbeiter, die eigene Ruhm suchen, die eine Position haben möchte. Und dann haben sie unterwegs immer noch gestritten, obwohl der Herr nach Jerusalem ging, um ans Kreuz zu gehen. Also sie wollen nicht ans Kreuz gehen, sie wollen zum Thron gleich gehen. Sie streiten schon miteinander, wer der Größte sein sollte und sein möchte. Nicht wahr? Meint ihr, der Herr konnte solche Mitarbeiter haben? Was wird das Werk Gottes sein mit solchen Mitarbeitern, die alle der Größte sein möchte, alle herrschen möchten, alle, die eigensinnig sind, haben eigene Meinungen, eigene Interesse und möchten eigenes Werk machen und haben viele eigene Vorstellungen, meinst du, Gott kann sein Werk dann ausführen? Heute viele wollen den Herrn dienen, aber sie möchten dem Herrn dienen mit so vielen Vorstellungen im Kopf da. Am Ende macht jeder seine Sache und jeder geht seine Richtung. Und heute, was haben wir heute? So viele Spaltungen und jeder macht seine Sache. Und jeder möchte groß werden, anerkannt werden, Autorität haben. Jeder möchte Apostel werden und jeder möchte ein Werk haben, ein großes Werk und so weiter. Aber niemand kümmert sich, was will der Herr eigentlich haben auf dieser Erde? Was möchte der Herr? Und daher sage ich, zu dieser Stufe zu kommen, ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Denke nicht, zu dieser dritten Gruppe zu kommen. Von dem sechsten zu dem neunten Psalmen in dieser Aufstiegslied zu gelangen, da brauchen wir sehr viel Gnade und der Herr muss an uns sehr viel tun, damit wir völlig eins sind mit ihm. Und daher endet diese Gruppe mit dem Psalm, was wir gestern Abend gelesen haben. Gell? Lass uns das noch mal sehen. Glücklich jeder, der den Herrn fürchtet. Lobe den Herrn. Als ein Mitarbeiter Gottes müssen wir den Herrn fürchten. Worauf haben wir Angst? Wovor haben wir Angst? Nicht vor Satan, nein. Auch nicht vor Strafe eigentlich nicht. Sondern vielmehr Angst vor dem, dass ich etwas tue, was ihm nicht gefällt. Dass ich etwas aus meiner eigenen Kraft für meine eigene Interesse, nicht wahr? Für meine eigenen Namen und nicht eigentlich für das, was Gott haben möchte, tue. Denn ich bin ja nur ein Mitarbeiter. Gell? Das Wort mit darfst du nicht vergessen. wie ein Mitläufer. Was ist ein Mitläufer? Läuft er da vorne? Ja? Nein, sicherlich. Ein Mitläufer läuft immer da hinten. Der läuft nach. Wo die anderen hinfahren, da fahre ich auch hin. Ich bin ein Mitläufer. Und wenn du ein Mitarbeiter bist, dann wo stehst du? Da vorne oder hinten? Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir zu diesem Psalm 128 kommen. Glücklich jeder, der den Herrn fürchtet, der auf seinen Wegen geht. Geh nicht auf deinen eigenen Weg, ja, sondern gehe auf seinen Wegen. Das ist immer gut. Und lerne gehorsam zu sein. Und wer nicht gehorsam ist, der kann nicht auf seinen Wegen gehen. Es ist unmöglich. Er möchte rechts, du möchtest links. Er sagt stopp, du sagst geh weiter. Nicht wahr? Du hast andere Ampel als er. Sein Ampel heißt rot, aber dein Ampel heißt grün. Das geht nicht. Dann, wenn wir in der Arbeit des Herrn dann so viele Konflikte haben, ja, dann geht das Werk des Herrn nicht nur nicht voran, sondern geht kaputt. Er wird zerstört werden. O Herr, erbarme dich unser. Erbarme dich unser. Ich möchte gerne sehen, dass alle Gemeinden gemeinsam dem Lamme folgen. Bis zum Ziel. Das brauchen wir Hilfe. Und zwar Hilfe von oben. Herr, hilf uns. Hilf uns, dir nachzufolgen. Gehorsam zu sein. Amen. Jetzt müssen wir heute Morgen 3 Psalmen mit dem Aufzug gehen. Die letzten Treppen da, das ist nicht so einfach. Wir haben keine Zeit mehr. Wir können nicht so langsam hochklettern. Lass uns in den Aufzug hineinkommen. Wir gehen zu der Gliederung. Die 4. Gruppe hier. Was heißt diese 4. Gruppe? Durch Leiden. Durch Leiden zur Reife gelangt. Herr Jesus. Jeder möchte die Reife haben, aber ich glaube nicht, dass jeder leiden möchte, oder? Wenn ich frage, wer möchte gerne zur Reife gelangen, ich glaube, alle Hände werden hoch. Wenn ich dann weiter frage, wer möchte gerne leiden, er schüttelt schon seinen Kopf, nein, nicht wahr? Ich glaube, ich werde auch meinen Kopf schüttern. Möchte ich auch nicht gerne. Wir sind alle leidenscheu. Aber ich möchte euch sagen, suche nicht nach Leiden, gell? Um schneller zur Reife zu kommen. Dann gehst du jeden Tag und suchst nach Leiden. Ah, das magst du bloß nicht. Nein. Wir sind nicht solche, die nach Leiden suchen, aber ich möchte euch sagen, das Leiden wird dich aussuchen. Du brauchst nicht nach Leiden zu suchen, das Leiden wird dich wohl suchen und du kannst nicht verstecken vor Leiden. Ja. Das Leiden wird dich schon irgendwo aussuchen. Und egal, wo du dich hinsteckst. Da. Der hat solch eine Nase. Der kann dich riechen, wo du bist. Ich habe nie nach Leiden gesucht. Nicht besucht, aber gesucht. Weder besucht noch gesucht. Aber irgendwie weiß es, wo er mich findet. Als Jesus auf diese Erde kam, meinst du, er suchte nach Leiden? Meinst du, er möchte so viele Feinde machen? Nein, sogar selbst bevor er überhaupt angefangen hat, als er geboren wurde, möchte der Feind ihn schon umbringen. Nicht wahr? Selbst bevor er überhaupt geboren war dort, da möchte der Herodes ihn schon umbringen. Da musste seine Eltern dann ihn nach Ägypten hinbringen. Dann müssen sie fliehen. Es gibt auch eine Zeit zu fliehen. Sterbe nicht zu früh, du hast noch viel zu tun, Christin. Ich wünsche dir langes Leben. Halleluja. Der Herr hat noch so viel mit uns zu tun, für sein Werk. Lob den Herrn. Aber das Leiden gehört dazu. Lob den Herrn. Und daher sagte der Herr, ich will meine Gemeinde bauen, aber die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das heißt, der Herr hat schon die Pforten der Hölle herausgefordert. Nicht wahr? Und durch sein ganzes Leben hindurch, besonders nachdem er seinen Dienst angefangen hat, nachdem der Herr getauft wurde und seinen Dienst angefangen hat, mei, da hat er keine Ruhe mehr. Gleich nachdem er aus der Wüste herauskam, sofort wurde er vom Satan herausgefordert, versucht. Und natürlich, der Herr hat gesiegt. Und Satan war nur für eine Zeit lang weg von ihm. Eine Zeit lang wahrscheinlich, ich weiß nicht wie lange, 5 Minuten, ein paar Tage, dann ging es wieder los. Und dieses Leiden und Probleme und Schwierigkeiten, Herausforderungen und so weiter mit allen Lügen und Planen, ihn zu töten und so weiter. So viele Probleme hat den Herrn begleitet bis am Ende am Kreuz. 33,5 Jahre war das Leiden immer dort bei ihm. Nicht wahr? Und lob den Herrn, der Herr hat immer gesiegt. Ja? Niemand kann unseren Herrn überführen. Der Herr weiß immer, was kommt. Und dann lesen wir auch in der Apostelgeschichte, nachdem das Werk weiter fortgeführt wurde durch den Heiligen Geist, durch den auferstandenen, aufgefahrenen Christus, da gab es auch so viel Verfolgungen, Problemen und Leiden, nicht wahr? Bis ganz am Ende, welches Kapitel gab es kein Leiden in der Apostelgeschichte? Es ist weiterhin gegangen und in der ganzen Geschichte, nicht wahr? auch in im Mittelalter. Meine Güte, so schwierig. Das Problem geht immer weiter und bis auf den heutigen Tage. Lobe den Herrn dafür. Natürlich ist es nicht schön, einerseits, aber andererseits müssen wir den Herrn loben. Weil durch das Leiden gelangen wir zur Reife. Das Leiden, wie Hebräerbrief Kapitel 12 uns sagt, ist die Züchtigung des Herrn an uns. Es gibt zweierlei Seiten, es zu sehen. Eine Seite siehst du, es ist die Wirkung des Feindes, um gegen den Herrn zu sein, um das Werk Gottes, nicht wahr, zu zerstören, zu verhindern, damit die Heiligen frustriert werden und endlich und hoffentlich aufgeben. Und es ist tatsächlich auch so, der Feind versucht mit allen Mitteln, sei es der Verfolgung oder sei es Wohlstand und verschiedene Schlinge und viele Art und Weise. Und ich möchte euch sagen, der Wohlstand ist noch schlimmer als Verfolgung. Ja, Verfolgung zwingen die Christen zu den Knien und beten. Aber Wohlstand zwingt dich nicht zu deinen Knien. Oder? Wenn du so reich bist, ich glaube nicht, du gehst täglich zu deinen Knien und dank dem Herrn. Aber wenn du irgendwo Moskau bist oder irgendwo, wo es Druck noch gibt oder vielleicht in Irak, als Christ in Irak, du wirst verfolgt, dann was machst du in der Verfolgung? Oh, du wirst täglich, nicht wahr, beten. Und so sagt es mir, welche Trick ist schlimmer. Verfolgung ist sehr einfach. Aber Wohlstand, das ist der schlimmste Trick und Schlinge Satans, um uns Christen zu fangen. Nicht wahr? Und daher müssen wir alle wachsam sein. Ja, Herr Jesus, jetzt kommen wir zu Psalm 129. Unaufhörliche Bedrängnisse können die Gemeinde, was? Überwältigen oder nicht? Amen. Lob den Herrn. Lass uns das lesen, gemeinsam. Psalm 129. Ein Aufstiegslied. Oft haben sie mich von meiner Jugend auf bedrängt, so sage Israel. Oft haben sie mich von meiner Jugend auf bedrängt. Dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Halleluja. Lass uns diese zwei Verse nochmal lesen. Amen. Oft haben sie mich von meiner Jugend auf bedrängt, so sage Israel. Oft haben sie mich von meiner Jugend auf bedrängt, dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Halleluja. Halleluja. Ich freue mich. Vers 3 und 4. Die Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt und ihre Furchen lang gezogen. Aber der Herr ist gerecht. Er hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten. Halleluja. Ja, ich glaube, wir brauchen keine Mitteilung mehr. Ist alles klar. Gell, Angelika? Ja, gut. Gehen wir jetzt zu der nächsten Stufe. Es ist sehr, sehr klar. Der Herr muss uns zu dieser Stufe hinbringen. Ja, der Herr möchte, dass wir alle reich werden in der Gemeinde. Sonst am Ende nur ein bisschen Probleme, dann ist die Gemeinde schon wieder runter. Schon abgerissen. Und das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen zu diesem Punkt kommen, dass kein Problem die Gemeinde überwältigen kann. Schaffen wir das? Oh, der Herr schafft schon. Er hat es ja gesagt. Und ich kann heute bezeugen, Halleluja. Dennoch haben sie uns nicht überwältigt. Lobe den Herrn. Nicht wahr? Und hier heißt es, von meiner Jugend auf. Das heißt, dauern, das hört nicht auf. Der Feind wird nicht aufhören. Denk bloß nicht, dass er aufhört. Nein, der Feind wird nicht aufhören. Wir auch nicht. Und der Herr auch nicht. Dann wollen wir mal sehen, wer hat mehr Ausdauer. Rollo, was meinst du, wer hat mehr Ausdauer? Halleluja. Wenn wir mit dem Herrn und wenn der Herr auf unserer Seite steht, werden wir gewinnen. Werden wir mehr Ausdauer haben. Ja? Möchte mal den Teufel herausfordern. Lass uns mal sehen, wer mehr Ausdauer hat. Du oder wir mit dem Herrn? Was meinst du?
Wir mit dem Herrn.
Klar. Das hat auch der Psalmist gesagt. Zweimal. Ja? In Vers 1 und 2, zweimal, so sage die Gemeinde, oft haben sie mich von meiner Jugend auf bedrängt. Seitdem wir angefangen haben, 1970 hier in Deutschland bis heute, und oft haben sie uns bedrängt. Oft. Aber wir sind immer noch da, ich weiß nicht mehr, wo sie sind. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo sie sind. Aber wir sind immer noch da. In Plieningen. Ist das nicht wunderbar, Eckhart? Wer hat mehr Ausdauer? Der Herr mit seiner Gemeinde. Wir sind immer noch da. Halleluja. Lobe den Herrn. Dennoch haben sie uns nicht überwältigt und weiterhin nicht. Die Pflüger, das ist sehr bildhaft. Der Feind ist wie ein Pflüger. Der arbeitet langsam, der fährt nicht mit Porsche, der Pflüger fährt nicht mit Porsche. An das Feld herum, da, zum, zum, da. Nicht so. Der Pflüger fährt mit seinem Traktor, der sehr langsam und der arbeitet. Systematisch Hast du schon mal ein Feld gesehen, wo ein Pflüger arbeitet? Ja? Arbeitet er so? Ja? Nicht. Der Pflüger arbeitet systematisch. Der Feind ist schlau, hinterlistig. Er weiß, wie er die Menschen abmüht. Stück für Stück. Und er geht systematisch hin um uns. Mindestens versucht er, uns niederzukriegen. Aber langsam lerne ich ihn kennen. Paulus sagt, und wir sind nicht was? Unwissend über ihre Strategie. Also wenn ihr nicht wisst, wie dieser Teufel wirkt, dann fallen wir oft immer wieder rein. Aber zum Glück hat der Herr uns immer wieder rausgeholt. Der Feind ist ein Pflüger. Und er hört nicht auf. Und er möchte systematisch die Gemeinde zerstören. Und hier heißt es, auf meinem Rücken pflügen. Ah, was ist ein Feld? Dein Rücken. Er möchte deinen Rücken kaputt machen. Weißt du, wenn du Rückenschmerzen hast, kannst du nicht mehr aufstehen. Er möchte so pflügen, damit wir nicht mehr aufstehen. Gar nichts mehr machen. Ja. Er weiß, wo er uns kriegen kann. Ne? Und ihre Furchen lang gezogen, wirklich lang gezogen. Lang gezogen. Ja. Wie lang? Bis auf den heutigen Tag. Bis auf den heutigen Tag. Noch nicht beendet. Oh, Herr Jesus. Aber der Herr ist gerecht. Da ist ein Aber. Der Herr ist gerecht. Gerecht in dem Sinn, er wird uns nicht über unsere Kraft hinaus versuchen lassen. Obwohl dieser Pflüger weitergehen möchte, der Herr wird einen Schranken da legen und sagt, also, hör heute auf. Das reichte für heute. Das reicht. Er wollte schon weitergehen, aber der Herr ist gerecht. Er weiß, wie viel du tragen könntest. Er weiß, wie weit die Gemeinde heute ist und wie viel wir als die Gemeinde hier heute tragen können. Und auch, wie viel du aushalten kannst. Da wusste der Herr, und der Herr ist gerecht. Ja? Er hat die Stricke der Gottlosen zerschnitten. Halleluja. Und der Herr kennt auch unser Herz. Und oft hat der Herr so viele Dinge zugelassen, dass der Feind dies und jenes tut, weil der Herr weiß, es ist gut für dich. Es ist gut für mich. Im Moment vielleicht erkenne ich nicht, dass es gut für mich war und habe ich immer geklagt und gesagt, wieso und warum gerade mich und wieso ist es so schlimm und Herr, was habe ich denn getan? Dann schreien wir zu ihm, aber es ist schon gut, selbst wenn du klagst, es ist auch gut, weil du kommst vor dem Herrn. Nicht wahr? Egal was du tust, tue es vor dem Herrn. Es ist immer gut. Ich klage immer, aber vor dem Herrn. Wenn du zu ihm kommst und redest mit ihm, es ist immer gut. Ob du ihn lobst oder du verklagst, sag, Herr, mir geht es nicht gut heute, Herr. Was machst du denn? Das ist auch gut. Solange du zu ihm redest, ist es immer gut. Es ist nie verkehrt, mit dem Herrn zu reden. Nicht wahr? Durch viele Leiden und Herausforderungen erzwingt dich zum Herrn. Und du schreist zu ihm, Herr Jesus, erinnere Psalm 107, am Anfang von dem fünften Buch da. Gell? Und wenn kein Problem da gibt, schreien das Volk nicht zum Herrn. Sie schreien nicht zum Herrn. Aber immer, wenn sie dann in einer schwierigen Situation sind, dann schrien sie zum Herrn und der Herr hört. Ist das nicht gut? Nicht wahr? Aber heute haben wir gelernt, nicht nur wenn wir Probleme haben, zum Herrn zu kommen und sagt, Halleluja, Herr Jesus. Ah, wir rufen den Herrn heute an, nicht nur weil wir Probleme haben. Und das ist schon gut. Ein großer Fortschritt. Dann. Der Herr ist gerecht. Er weiß, was du brauchst. Er weiß genau die Dosis. Ja. Die Dosierung. Er weiß genau, wie viel Medizin du brauchst. Zu viel ist nicht gut. Zu wenig wirkt nicht, ist nicht effektiv. Und er weiß genau, wie viel Leiden Roland Verdon brauchst. Halleluja. Und er weiß auch genau, wie viel Leiden ich brauche. Ich brauche ein anderes Maß als du. Vielleicht brauchst du mehr als ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Aber wir brauchen irgendwie ein Maß, was richtig ist. Nicht wahr? Und zu viel ist nicht gut für uns. Wirklich nicht gut. Zu wenig ist auch nicht richtig. Ja, dann funktioniert es nicht. Aber lob den Herrn, wir müssen die genauere Dosierung haben. Ja, von dem Medikament, was der Herr uns gibt, damit wir zur Reife kommen, geheilt werden. Damit wir umgewandelt werden, damit es wirkt in unserem Sein. O Herr, ich suche nicht. Ich kann nicht sagen, Herr, so viel reichte mir. Ich bin nicht der Arzt. Der Arzt wird sagen, nein. Ja, ich habe letzten Dezember eine Entzündung hier in den Kieferhöhlen. Und der Arzt jetzt in Berlin hat mir gesagt, jetzt muss ich mal Antibiotika nehmen. Und da habe ich falsch gehört. Ich dachte, ich brauche nur 2 Tabletten zu nehmen, aber ich musste 3 Tabletten nehmen. So habe ich in den ersten 2 Tage 2 Tabletten genommen. Und bin ich dann zur Apotheke gegangen. Und die Apothekerin hat mir gesagt, 2 Tabletten? Bist du sicher? Ich habe gesagt, ja, so hat der Arzt mir gesagt. Hat die Apothekerin noch einmal gesagt, aber diese Antibiotika mindestens 3 Tabletten, jede 8 Stunden. Bin ich nach Hause gegangen, da habe ich keine Ruhe mehr in meinem Herzen. Da habe ich den Arzt nochmal angerufen. 2 oder 3? Da hat der Arzt gesagt, 3. 3. Wenn es nicht 3 ist, wirkt es nicht. Es ist nicht ausreichend. Das Blut muss immer diese Höhe von den Antibiotika erhalten. Für 10 Tage. Also wenn ich nur 5 Tage nehmen möchte, weil es zu mühsam ist, das geht es auch nicht. Nun, wenn ich 10 Tage lang nehme, jeden Tag 3 Tabletten, das ist die Verordnung. Ein gerechter Arzt. Und eine sehr gerechte Apothekerin. Gute Apothekerin. Wenn diese Apothekerin nicht gerecht gewesen wäre, hätte er gesagt, okay, wenn dein Arzt sagt 2, dann 2. Aber die Apothekerin hat mir gesagt, nein, es ist, steht geschrieben 3. Der Herr weiß, was für eine Dosierung ich brauche. Jeder hat eine andere Dosierung. Nicht wahr? Und daher, bis zu diesem Zeitpunkt, du lernst, das von der Hand des Herrn zu nehmen und nicht klagen und sage, Amen, Herr Jesus. Wenn es für mich gut ist, Amen. Du weißt es, du bist der Arzt. Ich nehme es aus deiner Hand. Das ist prima. Dann wirst du sogar dem Herrn danken und loben. Und am Ende, wie der Apostel geschrieben hat in Hebräer 12, am Ende, du wirst ernten. Nicht wahr? Friedliche Frucht wirst du ernten. Die Heiligung wirst du ernten. Die Umwandlung wirst du ernten. Du wirst teilhaben an seiner Heiligkeit. Ja. Und deshalb, Geschwister, sollen wir nicht leidenscheu sein. Aber ich sage nochmal, suche nicht nach Leiden. Also, wenn ich Antibiotika, dann gleich 8 Tabletten pro Tag, dann stirbst du, ich sage dir. Ist nicht gut. Du wirst 10 Tage 8 Tabletten. Meine Güte. Am Ende töten es nicht nur die Keime, sie töten dich. Es ist nicht gut. Gell? Geh zum Arzt. Geh zum Arzt. Er weiß Bescheid, welche Dosierung wir brauchen. Manchmal beneide ich solche, die gar keine Dosierung brauchen. Aber ich glaube nicht, wir brauchen alle. Wir brauchen alle. Manche mehr, manche weniger. Aber der Arzt weiß. Der Herr ist gerecht. Und das ist es, was es bedeutet. Er ist gerecht. Er weiß genau. Lobe den Herrn. Du kannst ihm völlig vertrauen. Ja? Warum gehst du zum Arzt? Weil du dem Arzt vertraust. Wenn du nicht auf dem Arzt hören möchtest, dann brauchst du ihn gar nicht zu besuchen. Dann kannst du dich selbst heilen. Wenn du aber zum Arzt kommst, dann sollst du schon diesem Arzt vollem Vertrauen schenken. Besonders zu diesem Arzt. Und dann sagte er ab Vers 5, wieder ein anderer Abschnitt hier, Vers 5. Und das können wir sicher sein. Mögen alle beschämt werden und zurückweichen, die Zion hassen. Nun, möchte ich euch hier sagen, warum greift der Feind dich persönlich an? Nicht nur um deinetwillen, sondern das Ziel, warum der Feind uns jeden persönlich angreift, ist, um Zion zu zerstören. Er möchte nicht nur uns persönlich als Individuum zerstören, sondern, ja, wenn er dich dann Probleme bereitet, dann bereitest du Probleme für die Gemeinde. Das Ziel ist stets, Zion zu zerstören. Und so denk nicht, wenn du Probleme hast, dann ist das dein persönliches Problem. So denken wir immer, das ist ja mein persönliches Problem. Was sagte Paulus? Wenn ein Glied leidet, dann leidet er alleine. Was sagt die Schrift? Leidet der ganze Leib mit. Und wenn ein Lied sich freut, dann freut sich der ganze Leib mit. Und so, wenn ein Lied Probleme hat in der Gemeinde, dann dieses Problem wird Zion beeinflussen. Und daher, hier im Vers 5 heißt, möge alle beschimpft werden und zurückweichen, die Zion hassen. Ja. Oh, Herr Jesus, alle sollen bestürzt werden. Bestürzt. Warum bestürzt? Weil sie gesehen haben, ich habe so viel getan, aber die Gemeinde wächst immer noch. Am Ende fallen sie um vor Herzinfarkt. Der Feind, meine ich jetzt, der Drache. Er ist bestürzt. Also konnte gar nicht begreifen, wieso habe ich so viel getan an Jesus Christus und ihn ans Kreuz genagelt? Meine Güte, ich habe mich selbst dadurch zerstört. So ist es. Lob den Herrn. Und wie oft hat der Drache schon bestürzt? Sich bestürzt. Und zurückweichen. Amen. Mögen alle bestürzt werden und zurückweichen, die Zion hassen. Ich glaube, viele, die Gemeinde hassen und sie möchten die Gemeinde zerstören. Am Ende zerstören sie sich selbst und dann müssen sie zuschauen, dass die Gemeinde wächst. Und sie sind nicht mehr da. Was können wir sagen? Oh, Herr Jesus. Lass sie wie Gras auf den Dächern sein. Ihr wisst ja, gell? Das Gras wächst nicht so gut auf dem Dach. Ich habe noch keine Rasen auf dem Dach gesehen. Ja, und dass du jede Woche noch Rasen mähen solltest, das habe ich nicht gesehen. Lass sie wie Gras auf den Dächern sein, das verdorrt, ehe man sie auszieht. Tatsächlich. Mit dem der Schnitter seine Hand nicht füllt, noch der Garbenbinder seinen Arm. Am Ende, egal was sie getan haben, es wird zu nichts. Sie können gar nicht ernten. Sie haben gar nichts zu ernten. Wir werden aber unsere Garben einbringen. Sie werden gar keine Garben haben. Gell? Im Psalm 126 werden wir unsere Garben mit Freude was bringen. Und im Psalm 29, sie werden gar nichts ernten. Lobe den Herrn. Und das werden wir noch sehen und noch mehr erleben in den kommenden Jahren und Zeiten. Der Herr wird die Gemeinde wirklich segnen. Und dann heißt es Vers 8, ganz anders als bei der Gemeinde, Das ist eigentlich das Gegenteil. Und keiner, der vorübergeht, soll sprechen, der Segen des Herrn sei über euch. Das sagt niemand. Das heißt, der Herr wird sie gar nicht segnen. Gar kein Segen, glaub mir, sie wird gar keinen Segen geben. Und keiner wird sagen, wir segnen euch im Namen des Herrn. Sage das auch nicht zu ihnen. Und keiner wird ihnen das sagen. Sei nicht so nett. Du siehst solche, die Gemeinde zerstören möchte, und du hast immer noch so ein Herz und sagt, der Herr segne dich. Das sollst du nicht sagen, weil der Herr sagt, keiner soll das sagen. Oh, Herr Jesus, wunderbar. Unaufhörliche Bedrängnis können die Gemeinde nicht überwältigen, sondern im Gegenteil, im Psalm 130, sie werden durch Leiden vollendet. Ist das nicht wunderbar? Zu dieser Stufe sollen wir alle gelangen. A wonderful Psalms. I think only the Lord has the wisdom to write these Psalms. Ah, Herr Jesus, lass uns gemeinsam lesen. Es ist sehr gesund. Es ist gesund machender Psalm. Ein Aufstiegslied. Aus der Tiefe rufe ich, o Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet wirst. Ich warte auf den Herrn, meine Seele wartet, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe, Israel, auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Barmherzigkeit und reichlich Erlösung ist bei ihm. Und er wird Israel aus allen seinen Sünden erlösen. Amen. Amen. Dieser Psalm ist wirklich wunderbar. So oft während der Zeit des Leidens, wenn wir zum Herrn kommen, wird der Herr uns erleuchten. Ja, wird der Herr uns erleuchten und das, was bei uns fehlerhaft ist, zeigen. Denn im Hebräerbrief heißt es, nach dieser Züchtigung durch das Leiden werden wir seine Heiligung, teilhaben. Und abermals, sagte Petrus, wer im Fleische leidet, der hat aufgehört mit der Sünde. Ja. Wir wissen nicht, auch wie tief die Sünde in unserem Fleisch und selbst gewurzelt ist. Und es ist oft, wenn wir leiden, dann erkennen wir, Herr, rette mich. Nicht nur von dem Feind da draußen, sondern Herr, du musst mich retten. Von meinem Selbst, von meinem Fleisch, von der Sünde besonders, dann wirst du wirklich erkennen, Herr, ich brauche Errettung. Ich brauche Errettung von mir selbst. Ja. Ich kann mir vorstellen, als das Volk Israel damals, die Hebräer, die unter wir sind Druck waren und unter Verfolgung waren. Sie haben alle ihre Sache verloren. Geschäft vielleicht sicherlich verloren. Ja. Und fiel ihr Gut und Haben beschlagnahmt, dann können sie vielleicht kein Geschäft mehr machen. Und es ist sicherlich zu dieser Zeit, merkst du, wie sehr du und ich und wir noch an irdischen Dingen hängen. Und wie sehr unser Herz noch diese Habsucht haben, zum Beispiel. Und es tut unser Herz so weh, und am Ende wollen sie schon zurück nach Judentum gehen und den Herrn jetzt verlassen. So am Ende, es ist ihr Gut und Habe wichtiger als den Herrn und ihr Glauben. Ja. Und wenn du leidest und wenn der Feind benutzt jemanden, um dich zu beleidigen, ne? Dann merkst du, dass ein Hass aus deinem Herz dann emporsteigt. Woher kommt dieses Hass? Und in diesem Moment, Bruder, was siehst du? Siehst du den Feind oder siehst du den Hass in dir? Und was betest du? Herr, richte ihn und nicht dein Hass. Nicht wahr? Oder vielleicht jemand in der Gemeinde hat dir und er liebt dich so sehr und hat dir immer Probleme bereitet. Gibt manche solche Geschwister, die. Liebevolle Geschwister, die Probleme für dich bereiten. Dann plötzlich findest du, du hast gar keine Geduld, du kannst nicht mehr aushalten, du meidest ihn jedes Mal, wenn du schon diesen lieben Bruder siehst, da so weit weg, ein Kilometer weg, du fährst schon in eine andere Richtung. Dann merkst du, oh Herr, mein Herz ist wirklich nicht gut. Nicht wahr? Und in vielen Dingen oft vielleicht denkst du, du hast recht und die anderen haben nicht recht und es gibt Konflikte dort. In dieser Situation, was machst du? Was will der Herr in dieser Situation erzielen? Was ist der Grund, warum wir in solche Situationen uns befinden? Ich meine nicht, dass die andere Partei recht hat, nein. Aber zuerst muss ich an meinem Fall sehen, Herr, rette mich von mir selbst. Denn wenn er falsch sich verhalten hat, dann habe ich auch mich in meinem Inneren falsch verhalten. Er war fleischlich und ich war auch fleischlich. Also wer hat recht? Und warum soll ich sein Fleisch behandeln lassen vom Herrn und nicht mein Fleisch? Wenn wir das gelernt haben, dann wirst du verstehen, warum Psalm 130 dem Psalm 129 folgt. Es geht hier um die Erfahrung, nicht um Lehre, Geschwister. Und ich glaube und ich hoffe, dass durch diese letzten Jahre, dass der Herr uns vorangebracht hat bis in diesem Punkt, dass viele von uns, besonders die älteren Brüder, uns gelernt haben. Und daher ist der Schrei hier zum Herrn jetzt nicht gegen diese Pflüger, Denn der Herr behandelt sie sowieso. Der Herr wird sie schon behandeln. Aber der Schrei hier in Psalm 130 ist: Wenn du, Herr, Sünden rechnest, welche Sünde? Die Sünde von dem Pflüger? Das ist meine Sünde. Meine Sünde. Sehr oft sehen wir die Sünde von den anderen, aber wir sehen nicht unsere eigenen Sünden. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Und es ist eine Gnade, dass der Herr uns zu dieser Stufe bringen, dass wir noch mehr sehen. Und bis zu diesem Punkt, du kannst dein Selbst nicht mehr vertrauen, sondern du vertraust wirklich dem Herrn. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Meine Sünden, sagte der Psalmist, so viel wie meine Haare. So glücklich sind, die keine Haare haben. Ja. Da kann der Herr deine Sünden nicht mehr zählen. Ich habe noch zu viel Haare. Wenn du, Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Keiner von uns kann bestehen. Keiner. Doch, Halleluja, doch ist da. Doch, bei dir ist Vergebung. Wie oft haben wir die Vergebung des Herrn erfahren? Und ich hoffe, dass ihr junge Leute werden viel Vergebung vom Herrn erfahren. Fehler, Sünden wird es immer geben. Aber erinnere, es gibt ein Doch. Nicht vergessen. Nicht sagen, also es ist aus mit mir, ich bleibe nicht mehr in der Gemeinde. Nein, sage Doch. Amen. Nicht vergessen, ja? Doch bei dir ist Vergebung. Solange wir Buße tun vor dem Herrn und unsere Sünden vom Herzen ihm bekennen, gibt es immer Vergebung und Reinigung. Nicht nur Vergebung, sondern Reinigung. Und was bedeutet Reinigung? Dass du gar nicht mehr siehst, die Sünde. Nicht mal einen Fleck wirst du sehen. Weil das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn, unseres Herrn, reinigt uns von aller Sünde. Ist das nicht wunderbar? In der Gemeinde sicherlich. Keiner von uns ist vollkommen. Und sicherlich fallen wir immer noch hier und dort, weil wir noch Wachstum brauchen. Es kommt darauf an, in welche Stufe du kommst. Aber selbst wenn du in eine hohe Stufe kommst, meinst du nicht, dass du nicht mehr sündigen kannst. Sicherlich, du wirst schon mehr aufpassen. Aber lob den Herrn, bei dir, Amen, ist Vergebung. Nimm die Sünde nicht leicht, nicht leichtfertig, aber lass die Sünde dich nicht runterkriegen. Ich nehme meine Sünde nicht leicht. Ich verdamme es, verurteile es. Ich sage, nein, Herr, ich tue Buße. Und ich erfahre sicherlich Vergebung. Aber ich lasse den Feind mich nicht runterkriegen. so dass ich gar nicht mehr bestehen kann. Nein, das ist nicht richtig. Sondern wir müssen lernen, diese Vergebung in Anspruch zu nehmen, uns reinigen lassen und stärken lassen von dem Herrn, die Vergebung zu erfahren. Halleluja. Damit wir mehr die Furcht des Herrn haben, damit wir den Herrn fürchten. Vergebung heißt nicht, ach ja, lob den Herrn, ich bin ja vergeben. Halleluja, mache ich das nächste Mal. Nein, das sollst du nicht machen. Die Vergebung ist da, damit du noch mehr lernst, ihn zu fürchten. Es ist nicht eine Entschuldigung für dich, das nächste Mal zu wiederholen. Ja? Sondern wir müssen lernen, durch die Vergebung, die wir empfangen haben vom Herrn, jawohl, Herr, stärke mich, dass ich nächstes Mal überwinde. Also, das heißt, ich nehme nicht nur das Blut des Herrn für die Vergebung und Reinigung, sondern ich möchte auch sein Leben in Anspruch nehmen, damit ich das nächste Mal diese Sünde überwinde. Und das Ergebnis ist, ich warte auf den Herrn, meine Seele warte. Und ich hoffe auf sein Wort. Amen. Nicht wahr? Jeder Fehler, den wir begangen haben, soll uns durch die Vergebung noch näher zum Herrn bringen und noch mehr ihn schätzen. Noch mehr schätzen wir den Herrn. Halleluja, Herr Jesus. Lobe den Herrn. Nicht wahr? Für Paulus in seiner Erfahrung, er sagte, von allen Sünden war ich der Größte. Und diese Sünden, die er begangen hat, eine große Sünde, hat ihn umso mehr zum Herrn gedrängt. Das ist ein Rückschuss für den Feind, oder? Der Feind möchte durch die Sünde und dein Fehler und dein Fall dich fern vom Herrn zu halten, aber das war ein Rückschuss. Stattdessen empfängst du Vergebung und lieb den Herrn, weil er dich vergeben hat und dräng dich zu ihm und du wartest jetzt noch mehr auf ihn. Ist das nicht wunderbar? Oh Herr, unsere jungen Leute müssen das alle lernen. Auch nicht nur junge Leute, auch die Älteren. Auch ich muss das noch lernen und üben, ja. Lobe den Herrn. Daher sind wir in der Gemeinde und wir alle in unserer Beziehung zueinander soll voller Gnade sein und auch voller Vergebung, solange wir Buße tun. Und so vergeben, als ob die Sünde nie begangen wurde. Denn das ist es, was der Herr mit uns getan hat. Sonst am Ende, der Fehler eines Bruders, denkst du noch daran, 5 Jahre später, 10 Jahre später, da ist es immer noch tief da begraben irgendwo. Und dann kommst du wieder hoch mal irgendwann. Wenn das bei dem Herrn passiert, dann haben wir gar keine Hoffnung mehr für uns alle. Aber das Ergebnis ist, meine Seele wartet auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Weißt du, die Wächter, das ist keine gute Arbeit, weißt du. Ich möchte kein Wächter sein. Weil eigentlich in der Nacht soll man schlafen. Nicht Nachtwache machen. So eine Morgenwache ist okay. Aber Nachtwache, das ist nicht gut. Nachtwache ist so schwer. Da kannst du deine Augenlider nicht mehr aufmachen. Aber wenn du den Herrn so liebst und du erfährst so viel Vergeben von ihm und du und deine Seele wird wachen und warten auf den Herrn, sogar du wartest auf seine Wiederkunft. Herr, komme bald wieder. Wir brauchen dich. Ja, Paulus hat in seinem Erlebnis gesagt, ach, es ist so schwierig, in dieser Hütte zu leben. Er hat auch Probleme mit der Hütte, mit dieser Hütte. Und er möchte lieber weg von dieser Hütte und bei dem Herrn sein. Und er wartet auch wie ein Wächter auf den Morgen. Hoffe, Israel, auf den Herrn. Amen. Wir sind nicht die Hoffnungslose, oder? Halleluja. Wir hoffen auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Barmherzigkeit und reichlich Erlösung ist bei ihm. Er wird die Gemeinde aus allen ihren Sünden erlösen. Lobe den Herrn. Welch eine Hoffnung haben wir? Hoffnung der Herrlichkeit. Und was ist das Ergebnis von dieser Gruppe? Jetzt kommen wir zu der dritte Psalm von dieser Gruppe. Amen. Sehr wunderbar. Lass uns jetzt lesen. Alle lesen. Amen. Ein Aufstiegslied von David. O Herr, mein Herz ist nicht stolz. Kannst du das nochmal sagen? O Herr, mein Herz ist nicht stolz. Ist das nicht gut? Ist das nicht gesund? Können wir das nicht alle sagen? Noch einmal. O Herr, mein Herz ist nicht stolz. Und meine Augen sind nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar sind. Fürwahr hat meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind, so ist meine Seele in dir. Israel, hoffe auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Der Aufzug ist zu diesem Stockwerk angekommen. Herrlich, herrlich. Das ist das Ergebnis, nicht wahr, wenn wir reich geworden sind. Keiner, der stolz ist, kennt wirklich den Herrn. Er fällt in die Grube. Der Herr hasst und widersteht den Hochmütigen. Ja, wirklich wahr. Wer mit dem Herrn vorwärts gegangen ist und reich geworden ist im Leben, der durch viele Prüfungen und Leiden hindurchgegangen ist, der kann nicht mehr stolz sein. Was kann sie noch sagen? Alles kommt vom Herrn. Er hat ja viel gelernt. Wenn der Herr nicht auf unserer Seite gewesen wäre, er wird nicht sagen, siehst du, ich bin ja so mächtig und so fähig, gell? Wo wäre die Gemeinde heute ohne meinen Dienst nicht wahr? Und wenn ich nicht hier gewesen wäre, meine Güte, nicht wahr? Wenn wir das machen, Geschwister, dann ist es aus. Dann ist es aus. Und wir sehen, wie von Psalm zu Psalm die Erfahrung zeigt, dass der Psalmist und alle Schreiber von diesem Psalmen, sie merken, es ist der Herr. Wer baut denn die Gemeinde hier in Stuttgart? Du musst sagen, der Herr baut hier die Gemeinde. Und sage das nicht in einer lehrmäßigen Weise, sondern es muss tatsächlich wahrhaftig dein Erkenntnis sein, dass der Herr die Gemeinde baut. Sonst hätten wir vergeblich alles getan. Nicht wahr? Wenn der Herr uns nicht geholfen hätte, dann wären wir schon längst verschlungen. Und du denkst, wenn einer wächst so sehr im Herrn, dann ist er ein Supermensch. Oder nicht? Bist du ein Supermensch? Oder ein Superboy? Nein, bis zu dieser Stufe. Er sagte, fürwahr, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein Supermensch. Ah, nicht? Wie heißt es dort? Was möchtest du lieber sein? Ein starker Superbruder in der Gemeinde? Oder möchtest du wie ein entwöhntes Kind, Christian? Oh, Herr Jesus. Es ist immer anders als unsere Vorstellung. Aber der ist stark im Herrn. Aber in seinem Inneren, sein Empfinden ist, Herr, meine Seele ist jetzt beruhigt. Du kannst ein Kind nicht so sehr aufrühren, wenn sie bei der Mutters Brust ist. Sie ist dort in der Ruhe, verborgen, geborgen, überhaupt, nicht wahr? Kann ihm nichts passieren. Und das weiß er auch. Ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. So ist meine Seele in mir. Und hier kann er wirklich sagen, ich bin nicht stolz. Halleluja. Manche Leute sagen, ich bin nicht stolz. Ich glaube nicht, dass er das sagt. Sondern er bekennt das vor dem Herrn. Herr, du kennst mein Herz. Prüfe mich. Prüfe mich. Du weißt, ob ich stolz bin oder nicht. Nicht wahr? Vor dem Herrn sagte er, Herr, ich bin nicht stolz. Mein Herz ist nicht stolz und meine Augen sind nicht hochmütig. So gesund in der Gemeinde es soll zu sein. Der Herr braucht solche. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Wir wollen immer etwas Sonderes, Besonderes tun und etwas, also, ja, tun, was noch nie jemand es jemals getan. Niemand hat das jemals gesehen und wer hat denn das gesehen? Und wir waren die Ersten, die das entdeckt haben. Und niemand hat jemals diesen Ausdruck benutzt. Wir waren die Ersten, die es gesehen haben. Und wir haben die wunderbarste Erfahrungen, Offenbarungen und Meinst du, das ist ein Witz? Nein, wir haben das gesehen, wir haben das gehört. Ja. Oh Herr. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß oder zu wunderbar sind. Wisst ihr, als Gott zu Mose gesagt hat, Mose, ich möchte dich nach Ägypten schicken, um mein Volk herauszuholen aus Ägypten. Wenn du Mose gewesen wäre, was hättest du gesagt? Hurra, Halleluja, jetzt ist meine Chance zu beweisen, dass ich es kann. Was sagte Mose? Mose sagt, nein, nicht mich, ist zu hoch für mich, zu groß. Das kann ich nicht machen, ich kann nicht mal reden. Schicke einen anderen, schicke Günther Jansen. Schicke Günther Jansen. Lob den Herrn. Solche Menschen kann Gott wirklich und echt gebrauchen. Sonst am Ende, vielleicht bist du so fähig und tust so viel und am Ende du zerstörst dein eigenes Werk durch deinen Hochmut und bringst du nicht nur dich selbst in die Grube hinein, du bringst alle, die auf dich hören. Welch eine Verantwortung. Fürwahr, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt. Wunderbar. Wenn du in der Gemeinde in allem Stürmen, Schwierigkeiten und Probleme deine Seele beruhigen kann und stillen kann und bleibe im Herrn wie ein entwöhntes Kind, dann wird der Herr das Problem lösen. Wenn du aber denkst, du bist so fähig, ihr wisst ja gar nicht, ihr habt alles falsch gemacht. Ich weiß, wie man es macht. Und dann steckst du deine Nase rein. Meinst du, du kannst das Problem lösen? Am Ende liegst du flach auf dem Boden, mit deiner Nase nach unten. Und könntest doch keine Lösung finden. Und am Ende wirst du dich angesteckt und bist du ein Teil von dem Problem geworden. Und mach das Problem noch weiter, größer, höher, tiefer, breiter. Israel, hoffe auf den Herrn. Von nun an bis in Ewigkeit. Wir sind 3 Treppen höher gegangen. Lob den Herrn. Der Herr sei mit eurem Geiste. Amen.